Ja, ihr Lieben, ich könnte ruhig mal die erste Folie einblenden. Wir haben letzten Sonntag uns schon mal um das Weihnachtsgeschehen gedreht. Wen wundert's? Matthias, wo steckst du da? Eine sehr gute Predigt gehalten und mal die Person Josef ein bisschen beleuchtet. Ich fand das total interessant und aufschlussreich. Ich kann euch nur ermutigen, das mal nachzuhören. Zumal Matthias erzählt hat, dass er in sämtlichen Krippenspielen seiner Geschichte vom Schaf bis zum Josef schon alle Figuren gespielt hat. Also seid gespannt. Ich bleibe mal bei Weihnachten. Und ich möchte heute Morgen mal rückblenden auf die alttestamentlichen Verheißungen, auf einige der alttestamentlichen Verheißungen. Das ist eine fantastische, phänomenale und überwältigende Geschichte, wenn wir lesen, was hunderte von Jahren vor Christi Geburt vorausgesagt worden ist und sich dann tatsächlich erfüllt hat. Und manche Dinge, von denen, die wir jetzt lesen, tatsächlich auch in genau diesem Zeitraster erfüllt haben, die vorhergesagt sind. Es geht um einen ganz fantastischen, riesengroßen Heilsbogen, in dem wir ja noch mittendrin sind. Der ist ja noch nicht vollendet. Ich möchte heute Morgen eine Schlüsselaussage in den Mittelpunkt stellen. Das habt zum Zeichen. Das lesen wir in der alten Sprache, in der Luthersprache, Lukas 2, Vers 12. Der von Herrlichkeit umkleidete Engel, der vom Himmel zu den Hirten kommt und sagt, und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Dieser Ausdruck, und das habt zum Zeichen, möchte uns mal mit auf die Reise nehmen, in welcher Weise und wie oft Gott durch Zeichen spricht. Und wie wichtig es ist, die deuten zu können. Das sind nicht die Posaunen, die daherschallen, irgendwann dann auch. Aber in unseren Tagen sind es nicht die Posaunen, die daherschallen. Es sind nicht die gigantischen Machterweise mit Glanz und Gloria. Es sind göttliche Zeichen, die verstanden und gedeutet werden sollen. So, ich nehme euch mal vorher, bevor ich den Text aus Jesaja 7 lese, Jesaja 7 und ein Stück von 9, nehme ich jetzt mal so ein bisschen Geschichts- und Erdkundeunterricht. Jetzt bin ich natürlich gigantisch herausgefordert hier, links und rechts und nicht mehr in der Mitte. Nur damit ihr mal perfekt, aber euch zeigen, nein, das stimmt schon, für mich, aber euch zu zeigen. Ich finde es wichtig, sich vorzustellen, worum es eigentlich ging in dieser Zeit, ungefähr 740 Jahre vor Christi Geburt. Ja, ganz ausdrücklich steht da unten so eine Zeichenerklärung, dass die assyrische Herrschaft wird beschrieben. Ihr könnt ungefähr einordnen, auch wenn es nicht genau markiert ist, Israel, das damalige Israel in anderen Grenzen, als es heute ist, war zu dem Zeitpunkt zerteilt in ein kleines Südreich, zwei Stämme, Benjamin und Juda, und ein großes Nordreich. Also unmittelbar nach der Herrschaft Salomes zerteilte sich das Reich in das Nordreich und das Südreich, die sich gegenseitig tatsächlich auch bekriegten. Ja, und man sieht deutlich auf diesen Landkarten oder auf dieser Landkarte, dieses winzig kleine Israel ist zwischen den großen Mächten jener Zeit. Unten, jeder Erdkundeleger würde jetzt im Quadrat springen, wenn ich sage, unten links, ich sage deshalb auch mal so westlich, südwestlich von Israel, Ägypten, nordwestlich, nordöstlich von Israel, Assyrien, übrigens mal so für die Gedanken, Ninive war eine wichtige Stadt in dem großen, mächtigen Reich Assyrien, und diese Assyrer, die nahmen zu an Macht und Stärke. Dann später die Babylonier und dann noch später die Perser. Also dieser Druck, dieser Machtdruck auf Israel von Nordosten war lebensbedrohlich. Auch zu der Zeit schon, als Jesaja seine Prophetien spricht. Und leider haben die Könige Israels, noch dazu gab es dann immer zwei, einen fürs Nordreich und einen fürs Südreich, die haben sich nicht immer auf Gott verlassen. Es ist unfassbar, wenn ihr euch da mal ein bisschen reinlest, ein bisschen rein vertieft in die Geschichte, dann gab es tatsächlich Könige, und zu der Zeit waren das Menschen, durch die Gott sprach und das Volk leitete. Es gab immer wieder Könige, die auf Gott nicht hörten. Es gab immer wieder Könige, die Götzenaltäre aufstellten überall im Land. Es gab immer wieder Könige, die dann wieder alles zurechtrückten und das Volk wieder auf den einzig wahren Herrn ausrichteten, über hunderte von Jahren. Es ist unfassbar, mit was für einer Geduld Gott das ertragen hat. Unfassbar. So ist er. So ist er. Er sieht die Gerechtigkeit in den einzelnen Menschen. Er sieht die Aufrichtigkeit. Wir hatten es letzten Sonntag auch von gottesfürchtigen Menschen. Er sieht das ernsthafte Streben der Herzen und fällt nicht mit Feuer und Schwefel vom Himmel. So wie wir das manchmal gerne hätten. Gott, das kannst du dir doch nicht mit angucken. Jetzt komm aber. In diese Geschichte, in einen dieser Könige, möchte ich euch jetzt mal ein bisschen reinnehmen. Jesaja 7, ich lese ausdrücklich mal, weil das so schön erzählend ist und wichtig für uns im Kontext. Jesaja 7 ab Vers 1. Es geht um den König Ahas als König von Juda, also dem kleineren, eigentlich noch gottestreuen Südreich. Ab Vers 1, als Ahas ben Jotam, der Enkel von Usia, König über Juda war, zogen die Könige Rezin von Syrien, ihr seht Damaskus da, und Pekach ben Remalia von Israel, Nordreich, gegen Jerusalem. Sie griffen die Stadt an, konnten sie aber nicht erobern. Schon als dem Königshaus gemeldet wurde, dass die syrischen Truppen im Gebiet von Ephraim stünden, fürchteten sich der König und sein ganzes Volk. Sie zitterten wie vom Sturm geschüttelte Bäume im Wald. Da sagte Jahwe zu Jesaja: Geh mit deinem Sohn Shea-Jashub hinaus auf die Straße, die zu dem Feld führt, wo die Tuchmacher ihre Stoffe bleichen, an das Ende der Wasserleitung beim oberen Teich. Dort wirst du König Ahas treffen. Sag zu ihm: Bleib ruhig und handle nicht unüberlegt. Hab keine Angst vor Rezin und Ben-Remalia und ihrem Zorn. Es sind nur qualmende Brennholzstummel. Weil die Syrer unter Rezin und die Ephraumiten unter Ben-Remalia den bösen Plan geschmiedet haben, nach Juda zu ziehen, den Leuten dort Angst einzujagen, ihr Land in Besitz zu nehmen und den Sohn von Tabeal als König einzusetzen, sagt Jahwe der Herr: Das wird nicht zustande kommen. Das wird nicht geschehen. Damaskus wird nur Syriens Hauptstadt bleiben und Rezin nur dort König sein. Es dauert nur noch 65 Jahre, dann wird auch Ephraim, also das Nordreich, zerschlagen sein und als Volk nicht mehr bestehen. Das ist übrigens eine Prophetie, die exakt genau so eingetroffen ist. Bis dahin ist Samaria nur noch Hauptstadt von Ephraim und Ben-Remalia muss mit Samaria zufrieden sein. Und jetzt wendet Gott sich an den König Ahas, an den König von Juda. Hat euer Glauben keinen Bestand, werdet auch ihr nicht bestehen. Jahwe sprach weiter zu Ahas und ließ ihm sagen: Fordere dir ein Zeichen zur Bestätigung von Jahwe, deinem Gott, ganz gleich, ob aus der Höhe des Himmels oder der Tiefe der Totenwelt. Doch Ahas erwiderte: Nein, ich will kein Zeichen verlangen, ich will Jahwe nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja: Hört zu, ihr vom Königshaus in Juda. Reicht es euch nicht, dass ihr den Menschen zur Last fallt? Müsst ihr auch noch die Geduld meines Gottes strapazieren? Deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott mit uns, nennt. Er wird Dickmilch und Honig essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Und bevor er alt genug ist, Gut und Böse zu unterscheiden, wird das Land der beiden Könige verwüstet sein, vor denen euch jetzt graut. Aber Jahwe wird über dich, König, dein Volk und deine Familie eine Unglückszeit kommen lassen, wie es sie seit der Trennung Ephraims von Juda, Teilung Nordreich-Südreich, nicht gegeben hat. Das Unglück wird der König von Assyrien sein. Und dann beschreibt Jesaja, was Gott alles über diesen König und über dieses Volk kommen lassen wird. Ich empfehle euch, das mal zu lesen. Da denkt man, ja, Gott ist barmherzig, gnädig, gerecht, aber er ist auch ein heiliger Gott. Er lässt mit sich nicht alles machen. Er beschreibt ganz konkrete Lebenssituationen, die ganz schwer sind, wo sie bedrängt sind, wo sie in Krieg verwickelt sind. Und er beschreibt dann im Laufe von Kapitel 8, dass es diese Zeit ist, in der Gott entweder ein Stein des Anstoßes ist oder eine Zuflucht. Entweder das eine oder das andere. und dass es ganz genau darauf ankommt, Gott zu folgen oder nicht. Und dann geht es gegen Ende Kapitel 8 in Kapitel 9 hinein in diese wunderbare messianische Verheißung. Doch es bleibt nicht dunkel über dem, der von Finsternis bedrängt ist. Hat die frühere Zeit dem Land der Stämme Sebulon und Naphtali auch Schande gebracht, so bringt die spätere den Weg am Meer wieder zu Ehren, auch das Gebiet östlich des Jordans, wo die Fremden wohnen. Ab Vers 9, 1, das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit, sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron, seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Fantastische Worte, die so weit vorausreichen, dass man sich überlegt, konnten die damals überhaupt verstanden werden. Auf jeden Fall war das Trost. Auf jeden Fall war es Trost. Jesaja 7 ab 1. Gott spricht über den Propheten Jesaja. Wie gesagt, in alttestamentlichen Zeiten waren einzelne Menschen prophetisch begabt, die zum Volk sprachen und die in Erinnerung brachten, was Gottes Ordnungen sind. Das ist in neutestamentlichen Zeiten nur mal so zur Erinnerung. So im Zeitalter der Könige und Priester, dass jeder gläubig gewordene Mensch durch den Heiligen Geist prophetisch inspiriert werden kann. Ja, man braucht nicht mehr dieses sich ausrichten nach speziellen Leuten. Gott sagt dem König erstmal, also es gibt richtig Druck, ne? Der wird von Norden bedrängt, Nordreich und Syrien machen Druck, wollen ihn angreifen und ihm sagen, du pass mal auf, wir wollen gemeinsam gegen den großen Riesen Assyrien stehen. Dieses politische Machtspiel hin und her, mal gegen Assyrien, dann wieder Bündnisse mit Ägypten und alles geht schief, weil die Könige sich nicht auf Gott verlassen. Gott lässt dem König sagen in Jesaja 7, Vers 4, bleib ruhig und handle nicht unüberlegt. Hab keine Angst vor diesen Leuten. In 65 Jahren, in einiger Zeit, werden die Reiche dieser Könige nicht mehr bestehen. Bleib ruhig. Handle nicht unüberlegt. Das, was die vorhaben, wird nicht zustande kommen. Das ist doch schon mal ein Wort, oder? Da muss man eigentlich nicht mehr zittern wie die vom Wind geschüttelten Bäume im Wald. Und dann sagt Gott in Vers 9, also er appelliert, bleib ruhig. Das wird nicht zustande kommen. Und er beschreibt, wie es denen ergeht, die Juda angreifen wollen. Aber er sagt auch in Vers 9, hat euer Glaube, Juda, ihr Königshaus, ihr Volk keinen Bestand, dann werdet auch ihr nicht bestehen. Und dann macht er was ganz Krasses, Gott. Er sagt, diesen König, der so mit politischen Macht- und Ränkespielen so hin und her gerissen ist und der eigentlich in seinem Herzen mehr dazu tendiert, sich dem Mächtigen anzuschließen, er sagt, fordere dir ein Zeichen zur Bestätigung von Jahwe, deinem Gott. Und ich finde es total krass und es kommt mir aktuell total bekannt vor, wie der fromme, eigentlich gottesfürchtige König Ahas reagiert. Der reagiert in seinem Regelwerk. Der sagt, nee, Zeichen fordern, das ist verboten. Ich fordere doch Gott nicht heraus, nee, das mache ich nicht. Das ist total tragisch, dass er nicht in der Lage ist, auf das aktuelle Reden Gottes zu reagieren, weil er in seinem frommen Regelwerk läuft. Das ist offenbar noch übrig geblieben bei allen politischen Ränken, die er schmiedet, bei allem Machtbestreben, was er hat, sagt er, nee, Zeichen fordern nicht, auch wenn Gott selbst mir das sagt. Und wie fantastisch ist denn Gott, wenn er sagt, okay, wenn du jetzt keins forderst, damit würde ich dir mal ganz schön viel Wertschätzung erweisen, spricht Jesaja, deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Es ist offensichtlich dem Herrn so wichtig, diesem Volk, das er nie aus seinem Herzen verloren hat, dieses entscheidende Zeichen zu geben. Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott mit uns, nennt. Ein Zeichen geben. Meine Güte, ich versuche mir gerade mal vorzustellen, was das mit den Leuten gemacht hat, die das gehört haben. Die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird sie Immanuel nennen und das heißt Gott mit uns. In diesem ganzen Aggressorgetümmel da um die Leute rum kommt dann so ein leiser Windhauch sowas. Ich nehme mal an, in der Kultur war das schon von größerer Bedeutung als bei uns heute, dass Menschen geboren werden mit einer Berufung, mit einer als Hoffnungsträger sozusagen. Ich nehme an, dass es stark zur Kultur gehörte, anders als bei uns. Dass bestimmte Personen als Hoffnungsträger auch gesehen wurden. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass es auch zu der Zeit schon etwas sehr Tröstliches, etwas mit viel Perspektive war. Gott selbst wird euch ein Zeichen geben. Ein Zeichen geben. Die entscheidendste Wendung der Weltgeschichte muss anhand von Zeichen gedeutet werden. Habt ihr euch mal gefragt, warum das, was nicht mit Gott zu tun hat, immer so plakativ und pompös daherkommt und so eindrucksvoll, ganz ehrlich, eindrucksvoll daherkommt? Und man dann manchmal denkt, Gott, warum machst du das nicht so? Ich bin hier bei dem Fotografieren dieser Landschaftsskizze, da bin ich im Bibelatlas auf das Ishtar-Tor gestoßen. Wisst ihr, was das Ishtar-Tor ist in Babylon? Das ist das Eingangstor einer gigantischen Prozessionsstraße, natürlich Götzenprozessionsstraße im historischen Babylon. Dieses Ishtar-Tor kann man im Pergamonmuseum in Berlin begucken. Und wer das mal gemacht hat oder wer das mal tut, der denkt, boah, riesig. Was für eine Pracht, was für ein Luxus. Leider von der falschen Firma. Und jedes Mal denkt man, Mist, warum beeindruckt mich das so? Und es ist wirklich beeindruckend. Und Gott, was machst du? Es kommt die Zeit, Leute, es kommt die Zeit. Gott spricht in Zeichen. Tatsächlich auch in der entscheidenden Wendung der Weltgeschichte. Übrigens mal ganz nebenbei, der Regenbogen war auch für Noah ein Zeichen des Bundes. Ich setze ein Zeichen in den Himmel und verspreche euch damit, dass nie wieder so eine Verheerung über diesen Erdkreis kommen wird, dass ich einen Bund mit euch schließe. Ein Zeichen. Meine Güte, für was wird heute alles der Regenbogen gebraucht? Ach du Schande. Auch später habe ich am Anfang zitiert, das habt zum Zeichen in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen die weisen Sterndeuter, auch nicht nur die Hirten, sondern auch die weisen Sterndeuter folgen dem Zeichen, nämlich diesem Stern. Es ist ein großes Geheimnis, dieses Verborgene, was entdeckt und erkannt werden muss und worin man im Herzen spürt, was für eine unfassbare Macht und Herrlichkeit dahinter ist. Das sieht man nicht vor Augen. Das geschieht durch Offenbarung. Also zwischen dem, der Zeichen gibt, also Gott, und dem, der sie deuten kann, muss es eine ganz ungestörte Sender-Empfänger-Beziehung geben. Ja, der Zeichen sendet, der kann die senden, so viel er will. Wenn es keine Empfänger gibt, keine Personen, die verstehen, dann puff, war es das mit dem Zeichen. Dann kann der Regenbogen stehen, wie er will. Dann können Kinder in Krippen gelegt werden, in Windeln gewickelt. Dann kann dieses prophetische Wort, dass eine Jungfrau schwanger wird, Und einen Sohn gebären wird, der der Retter der Welt ist. Dieses Licht, was dem Volk scheint, was im Finsteren wandelt, ist verpufft. Die komplett ungestörte Sender-Empfänger-Beziehung, die ist im besten Fall so zwischen Gott und seinen Kindern. Den gottesfürchtigen Menschen. Mir gefällt übrigens dieses Wort gottesfürchtig sehr gut. Fromm, mal ein kleiner Exkurs, fromm ist ja irgendwie, das ist schon bei uns ziemlich negativ belegt. Fromm, sei bloß nicht fromm. Bloß nicht fromm. Fromm ist gleichbedeutend meistens mit religiös und schöne Maske und dahinter ist Kraut und Rüben oder da drin. Gottesfürchtig gefällt mir. Gott die Ehre geben, sich in Ehrfurcht vor ihm beugen. Aber die Deutung von göttlichen Zeichen und Hinweisen, die ist nicht so einfach. Es gibt zwei Seiten. Es gibt die Seiten derjenigen, die mit Christus unterwegs sind. Da ist das manchmal hybrid. Die sehen alles zeichenhaft. Die deuten Erzählungen im Alten Testament zeichenhaft. Das ist ein ganz großes Problem übrigens der Bibelauslegung im Mittelalter und der Bibelauslegung, die daraufhin in den Jahrhunderten entstanden ist, dass alles, was auch nur erzählt wird, symbolisch und metaphermäßig gedeutet wird. Zeichen überall, Zeichen, Zeichen, Zeichen. Auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die gar nicht mehr in der Lage sind, göttliche Zeichen und Impulse zu deuten. Und ich möchte genau auf diese Gruppe von Menschen mal hinaus. Es ist ja interessant, wenn wir diesen Bericht aus dem Alten Testament lesen, es geht ja in allen 12 Stämmen Israel im Nordreich und im Südreich um Menschen, die ihren Gott eigentlich kennen. Die sind, also man würde die als gottesfürchtig bezeichnen. Die sind damit aufgewachsen, die wissen, ihr Leben gehört Jahwe. Sie sind das auserwählte Volk. Sie driften nur an allen möglichen Ecken und Enden raus aus dieser Ordnung. Sind Gott nicht treu, zum großen Teil. Aber eigentlich kennen sie ihn und könnten ihn auch erkennen, wenn sie gottesfürchtig wirklich wären, sich beugen würden. Ich finde, es gibt einen Parallelbezug zu unserer westlichen Kultur. Wir reden immer so vom christlichen Abendland. Und wenn man da mal genau hinguckt, dann muss man so sagen, ich würde mal schätzen, so ab, warte mal, Zeitalter der Aufklärung, Ende 1700, irgendwas, 1792, so in der Kante, gut 200 Jahre gibt es die Zeitalter der Aufklärung, Zeitalter der Vernunft. Davor war es in Mitteleuropa völlig normal und selbstverständlich, Christ zu sein. Da sprach man nicht drüber. Das war ganz selbstverständlich. Das durchdrang das Leben. Und die Rolle der Kirche da drin, das ist nochmal ein anderes Ding. Aber ihr Lieben, ich möchte gerade jetzt mal so um die Weihnachtszeit rum, den Blick mal so von uns weglenken auf das, was so um uns rum ist und was wir so sehen und erleben. Und dieses ganze Getümmel um Weihnachten und Fest der Liebe und Freude und Glanz und hier alles schön machen, alles herrlich machen, alles festlich machen. Ich möchte darauf hinaus, dass wir uns mal Gedanken darüber machen, ob es denn möglich ist oder wie es denn möglich ist, dass die Menschen um uns herum, die eigentlich eine Grundlage haben könnten, die aber völlig trocken gelaufen ist, wieder in der Lage sind, die Zeichen der Weihnacht zu deuten. Dann müssen die nämlich nicht in ihren Traditionen und Regelwerken unterwegs sein. Dann muss nicht Weihnachten das Fest der Liebe heißen, wenn ich das höre. Ich kriege zu viel. Das Fest der Liebe. Wenn das denn auf Jesus oder Gott bezogen wäre, wäre das super. Aber das ist leider damit nicht gemeint. Was in den meisten Fällen geblieben ist, dass man in Traditionen, in Regelwerken läuft, gerade an Weihnachten, in den Familien, so das, was eigentlich aus dem Kern von Weihnachten, aus der zentralen Botschaft von Weihnachten entsteht, ist aber allein übrig geblieben und da drin ist nicht mehr so viel Kern. Manche sagen dann noch schnell so im Nebensatz dazu, ja, also Weihnachten ist natürlich auch christlich für uns, also wir beten dann vor dem Weihnachtsbaum, habe ich mal gehört. Also, ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich möchte das nicht sagen, um Menschen zu verurteilen. Im Gegenteil, ich sehe eine gigantische Chance. Und wenn ich mir überlege, was für einen unfassbar langen Atem Gott hat mit den Menschen, dann dürfen wir ganz hoffnungsvoll da dran gehen und für die Menschen beten. Auch ganz konkret werden wir das gleich nach dem Gottesdienst machen, nach dieser Predigt machen. Für die Menschen beten, dass sie die Zeichen, die göttlichen Zeichen der Weihnacht wieder verstehen. Dass sie die erfassen in ihrem Herzen. Dass sie sie wahrnehmen können und dass sie Offenbarung erleben. Ich fand es interessant, wie erschreckend. Ich habe neulich mal ganz zufällig in so ein Interview mit einer sehr bekannten Schauspielerin reingehört, die sich bereit erklärt hatte, in irgendwelchen Kinderheimen oder was, war alles richtig gut, also wirklich richtig guter Gedanke, zur Weihnachtszeit nordische Märchen vorzulesen. Und sie wurde gefragt, wie sie denn darauf kommt, jetzt nordische Märchen, also Rolf, du kannst das wahrscheinlich genauer erklären, aber da geht es viel um Sagen, um Trolle, um all diese Geschichten, die wirklich auch nochmal so ganz anders sind, als wenn wir Märchen lesen. Und sie sagte nur so als Antwort, ja, wenn man so von den Engelchen hört, die von Frieden auf Erden und Freude singen, da kommt man ja nicht weit. Und sie hat recht, ihr Lieben. Wenn das tatsächlich die Weihnachtsbotschaft ist, dass man von den Engelchen hört, wenn ihr mal so in manche Weihnachtsliedertexte reinhört, ja, boah, das Christkindchen, was jedes Jahr wieder auf die Erde kommt und mit seinem Segen bei uns ist. Eieiei. Diese Frau hat ganz unfassbare Tiefen in ihrem Leben erlitten. Die ist mal eine Zeit lang ihres Lebens schwer depressiv gewesen und ich nehme an, hat ansonsten ein erstaunlich geordnetes Leben. Und ich nehme an, dass tatsächlich diese Botschaft, die eigentlich trösten soll und Freude auslösen soll von den Engelchen, die Friede und vor allem Freude auf Erden verkünden, hat sie einfach nicht rausgerissen. Die ist einfach nur aufrichtig, die Frau. Und es klingt so viel an in den Menschen so in unserem Umfeld, was sie eigentlich noch kennen und eigentlich noch wissen, was aber total kraftlos geworden ist. Das habt zum Zeichen. Gott möchte eine echte Sender-Empfänger-Beziehung. Eine, in der Ungewöhnliches, Unerwartetes, Unspektakuläres zur Erleuchtung führt. So diese ganz kleinen Anlässe. Das Herz so dermaßen erfüllen, dass man vor Freude von einem Bein aufs andere springt. Das war auch für die damalige Zeit richtig schwierig. Der Messias, dieser Messias, auf den das jüdische Volk so lange gewartet hat, der kam so anders, als sie es erwartet haben. Also die Juden sind noch heute davon überzeugt, wenn das Reich des Messias anbricht, wird ausgetauscht. Dann ist das, was jetzt ist, zu Ende und es kommt schlagartig ein Königreich mit Macht und Herrlichkeit. Im christlichen Verständnis, im neutestamentlichen Verständnis wissen wir, dass sich diese beiden Dimensionen so wie so ein Teleskop so zusammenschieben. Ja, das eine hat schon angefangen, aber es ist noch nicht in Vollendung da. Beide Einflussbereiche schieben sich ineinander. Das ist die Schwierigkeit dieser Zeit. Umso wichtiger ist es, auf diese göttlichen Impulse zu hören, auf diese Zeichen zu hören. Der Messias kam so anders als erwartet. Es wundert einen nicht, dass viele das gar nicht glauben konnten. Wie, das soll der Messias sein? Kann ja nicht sein. Ihr Kind in der Krippe, im Stall? Eben nicht mit Glanz und Gloria. Wisst ihr, das ist eigentlich eine Zumutung für alle Beteiligten, wenn Gott Mensch wird. Für Jesus ist das eine absolute Zumutung, seine Herrlichkeit zu verlassen. Und offensichtlich war das für die Menschen damals, die ihn erwarteten, eine absolute Zumutung, dass er in dieser Form kam. Sein Erscheinen war so niedrig, dass man ihm die Gottheit nicht zutraute. Das ging schon mal gleich los in Nazareth. Wie, du hier? Ist das nicht der Sohn von dem Zimmermann? Was will der denn jetzt? So niedrig. So Mensch, so in dieser Welt. Die muss er unter Beweis stellen, seine Gottheit. Bis heute übrigens, bis heute. Mir tut es immer weh, so diese flapsigen Sprüche zu hören über, ja, ob jetzt Jesus übers Wasser gelaufen ist, da haben die Übersetzer garantiert irgendwo irgendwo da eine Schräglage gehabt. Wahrscheinlich ist ihm nur Wasser über die Füße gelaufen oder so. So was habe ich gerade neulich gehört. Es tut so weh. Es tut so weh. Und man kann ja auch nur sagen, ich glaube, dass das so war. Und der andere muss eigentlich ehrlicherweise sagen, ich glaube nicht, dass es so war. So, und dann steht das, ich glaube nicht, gegen das ich glaube, gleichwertig. Aber man ist so in Grund und Boden gestampft damit. Und so ging es ja Jesus selber auch, so anders. Das habt zum Zeichen. Und es gibt fantastische Beispiele, wie Menschen, die dicht am Herzen Gottes dran waren, so wie Christian vorhin gesagt hat, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, und zwar als Dauerzustand, nicht mal, ach, jetzt suche ich ihn mal wieder, als Dauerzustand, immer dran sein, immer dran, immer dran, immer die Ohren auf Empfang. Die Hirten, denen öffnet sich der Himmel, die erschrecken erstmal wahnsinnig, die hören den himmlischen Jubelgesang. Und es steht nur da, die Hirten, die den Engel gehört haben, die machen sich eilig auf. Die sitzen da nicht noch eine halbe Stunde und denken, hast du das eben auch gesehen? Ja, verstehe ich nicht. Kann nicht sein. Oder irgendwie sowas. Bleiben dann sitzen. Oh nee, komm, wir müssen hier bei den Schafen bleiben. Die machen sich eilig auf und gehen hin. Und sie gehen voller Freude weg wieder von der ganzen Szenerie und erzählen, was sie gesehen und gehört haben. Das kann doch nur im Herzen eine gigantische Überzeugung gewesen sein. Eine gigantische Dimension. Die haben den Himmel berührt. Genauso der Simeon später. Die Eltern stellen Maria und Josef nach jüdischer Sitte. Das Kind stellen es da im Tempel. So ist es vorgeschrieben nach jüdischem Brauch. Der alte Mann Simeon, der sagt, meine Augen haben dein Heil geschaut. Und nun kann ich in Frieden sterben, Herr. Ich lese das mal vor gerade. Es gibt den Simeon, steht im Lukas-Evangelium, der tolle Lukas, der alles so akribisch und genau beschrieben hat. Der Simeon. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann. Wieder haben wir gerecht und gottesfürchtig, namens Simeon. Er wartete auf die Ankunft des Messias, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Als die Eltern von Jesus das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon, vom Geist Gottes geführt, gerade in den Tempel. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Herr, sagte er, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Er sieht das Kind nur. Die reden gar nicht. Und dann gibt es noch die Hanna. In einer ähnlichen Situation, ganz zeitlich ganz dran. Damals lebte auch eine alte Prophetin in Jerusalem. Sie hieß Hanna und war eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Nur 7 Jahre war sie verheiratet gewesen und war jetzt eine Witwe von 84 Jahren. Sie verließ den Tempel gar nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie kam jetzt dazu und lobte Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Innerlich komplett vorbereitet. Die Empfangsantennen sind kontinuierlich empfangsfähig. Ich finde es so beeindruckend. Die sehen nur ein Kind und wissen, das ist der Messias. So wie später der Petrus sagt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus ihm sagt, du, das hast du dir nicht ausgedacht. Das hat dir der Vater im Himmel offenbart. Die Sterndeuter, auch solche Menschen, die verstehen, in dem Moment verstehen, und hinter diesem kleinen Zeichen, dieses Zeichen mit dem Kind in der Krippe oder dieses Zeichen mit der Jungfrauengeburt, ich nehme an, das war zu der Zeit nicht publik bei den Leuten, die Jesus gekannt haben. Das ist dann später erst publik geworden. Die erkannten den Glanz und die Macht, die dahinter verborgen war. Das muss man erstmal, dazu muss man in der Lage sein und das geht nur durch den Geist Gottes. Die Sterndeuter, Matthäus 2, Abvers 1 wird es beschrieben, diese Sterndeuter, die übrigens auch aus dem Bereich Assyrien, Babylon eigentlich kamen, das ist ganz krass, diese Sterndeuter, so von wegen die drei Weisen aus dem Morgenland, das waren in Wirklichkeit, also hier steht im Kommentar der NBH, Mitglieder einer babylonischen Klasse von weisen Leuten, die für außergewöhnliche Einsichten im Zusammenhang mit Traum- und Sterndeutung bekannt waren. Babylonische Astrologen. Ich finde das so fantastisch, wie Gott diese Männer mit ihrer natürlichen Gabe gebraucht, mit ihrer natürlichen Leidenschaft gebraucht und ihnen, weil die ohnehin darin eine besondere Sensibilität haben und sie darüber zu diesem König leitet. Die werden geleitet über ihre natürliche Begabung und sie kommen und beten an. Sie beten an. Göttliche Zeichen zu erkennen, zu verstehen, das wünsche ich uns allen. Uns, die wir gerne mal Zeichen irgendwo reindeuten, wo gar keine Zeichen sind, wünsche ich diese gerade Linie darin, wo gibt Gott wirklich ein Zeichen. Und ich möchte gleich noch eine Zeit anschließen für uns, indem wir für die Menschen beten, die eigentlich eine Grundlage haben und für die wir bitten können, dass sie die Zeichen, die göttlichen Zeichen der Weihnacht wieder verstehen. Dass sie, wenn sie das lesen, wenn sie Krippenspiele sehen, wenn sie tiefgründige Lieder hören, wenn sie in die Gottesdienste gehen an Weihnachten, nicht in diesem äußerlichen Glanz stecken bleiben, sondern die Tiefe der Weihnachtsbotschaft erfassen. Und wisst ihr, wenn das im großen Stil passiert, dann müssen sich alleinstehende Menschen auch vor Weihnachten nicht mehr fürchten, wenn das im großen Stil passiert. Ist ja so grotesk. Also Familie, 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 das ist das tollste Fest des Jahres, aber wer keine Familie hat, mit der er feiert, der ist froh, wenn Weihnachten vorbei ist. Das ist ja auch irgendwo total verdreht. Lasst uns dafür beten, dass die Zeichen, dieses Zeichen, was Gott selbst gibt, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Gott mit uns, Immanuel. Es ist so beeindruckend, wie Gott in Zeichen spricht, wie er in dieser Verborgenheit seine Kraft entfaltet. Es hat mit den Geheimnissen Gottes zu tun, die er seinen Kindern anvertraut. Wo er eben nicht das plakative Schild vor den Laden hängt und man an der Oberfläche bleibt. Man muss ganz tief rein, ganz tief hin, dicht ans Herz Gottes. Dann verstehst du die Zeichen. Dann gibt es die Offenbarung durch den Geist Gottes. Dann wird dein Herz erleuchtet, auch wenn die Umstände nicht erleuchtend sind. Ich möchte zum Schluss nochmal diese Verse aus Jesaja 9 vorlesen und dann hätte ich gern, dass wir eine Zeit der Fürbitte haben. Das Volk, das im Dunkeln lebt, und wir switchen jetzt mal um in Gedanken, nehmen mal Westeuropa, Mitteleuropa. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst in Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns in Mitteleuropa. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Das finde ich so beeindruckend. Das ist der Eifer der Leidenschaft Gottes. Im Eifer, denkt man doch, im Eifer des Gefechts setzt man plakative Statements zu dem, was einem wichtig ist. Und dieser Herzenseifer Gottes setzt Zeichen, kleine Zeichen, die gedeutet werden wollen und müssen. Was für ein Gott. Matthias, könntest du nach vorne kommen, uns ein bisschen einen musikalischen Teppich auslegen? Ich möchte euch ermutigen, tut euch zu zweit oder zu dritt zusammen und lasst uns dafür eintreten, dass auch egal aus welcher Kultur ihr kommt, aber vor allem auch hier für unser Umfeld, in das wir gesetzt sind. In unserem Kulturkreis Weihnachten die göttlichen Zeichen wieder zur Offenbarung führen. Und jeder Mensch, der die Botschaft, die Weihnachtsbotschaft hört, auch an diesem Heiligabend, mit Freude erfüllt nach Hause geht. Wir können und sollen beten, es kam heute schon mal im Vorgebet, Herr, gib uns, gib ihnen erleuchtete Augen des Herzens. Auch das können wir nicht machen. Da dürfen wir drum bitten. Seid ermutigt, tut euch zusammen in kleinen Gruppen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für deine Güte, für deine Langmut, für deine Gerechtigkeit, für deine Weisheit, Herr. Danke, dass wir in Ehrfurcht uns beugen dürfen vor dir, Herr. Ich danke dir, dass du den Menschen, die du so liebst, Herr, die du dir zurückgekauft hast, Herr, ich danke dir, dass du dich diesen Menschen offenbaren möchtest. Immer wieder neu, Herr. Danke, dass du hundertprozentig verlässlich bist, Herr. Danke, dass das geschieht, was du sagst. Und ich bete, Herr, um erleuchtete Augen des Herzens für die Menschen dieser Region, für die Menschen dieses Landes. Es ist deine Güte, die zur Umkehr führt. Es ist deine Güte, die aufdeckt, was alles neben deiner Spur läuft, was sie alles trennt von dir. Auch das wollen wir dir überlassen, Herr, dass du Sünde aufdeckst, da wo sie aufgedeckt werden muss, um die Menschen gleichzeitig in deine Arme zu nehmen, Herr. Herr, wir segnen diese Stadt, wir segnen diese Region mit erleuchteten Augen der Herzen. Möge der Weihnachtsgottesdienst Offenbarung schenken, wo auch immer die Leute hinkommen. Göttliche Offenbarung, entweder in Erinnerung an die gesprochenen Worte oder mit neuen Impulsen, mit neuen Zeichen, Herr. In Jesu Namen richte dein Reich auf unter den Menschen. In Jesu Namen.